Viel Spaß euch. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite und auch ein schönes, gutes neues Jahr euch allen. Ja, ich wollte, bevor ich jetzt meine Predigt starte, noch einmal Danke sagen für eure Gebete. Also wie gesagt, ich habe jetzt, wer es nicht mitgekriegt hat, ich war von Bad Liebenzell, habe ich eine Skifreizeit mitgemacht und habe dort die geistige Leitung übernommen. Das war für mich auch Premiere, das erste Mal. Und ich wollte sagen, vielen, vielen Dank für eure Gebete. Weil erstmal, ich hatte richtige Kreislaufprobleme. Ich bin die Treppe hochgelaufen, habe gedacht, also ich kipp gleich um oder irgend sowas. Das war wirklich echt wie so ein Angriff. Und es ging plötzlich weg. Nicht am ersten Tag, da habe ich ständig gebetet, dass es aufhört. Aber am nächsten Tag ging es mehr und mehr weg und da war es ganz weg. Und dann konnte ich auch gut fahren und so, ja. Und dann war ich auch fit. Das war schon mal richtig, richtig stark. Dann habe ich wirklich gespürt, wo ich gepredigt habe, dass wirklich die Kraft Gottes da war. Und da waren so viele unterschiedliche Leute da aus unterschiedlichen Gruppen. Also jeder hat sich ein bisschen was anderes drunter vorgestellt, was jetzt abends läuft, einen geistigen Teil. Aber ich habe wirklich sehr, sehr viele gute Feedbacks bekommen. Und an einem Abend war es so, da hätten wir eigentlich, also ich habe gedacht, ich will ein bisschen Abwechslung machen, dass ich auf alle ein bisschen eingehe, dass ich nicht nur frontal predige, sondern auch auf die anderen eingehe, die gerne interaktiv was machen wollen, ja. Naja, dann habe ich so gedacht, okay, da haben mir schon manche gesagt, naja, aber ich will nichts sagen am Tisch, ja. Also das ist mir viel zu persönlich. Dann habe ich mir überlegt, okay, das waren 44 Leute, ich lasse die alle zusammen und dann mache ich eine Bibelarbeit, so wie bei uns in dem Stil. Und kaum einer hat was gesagt, es war so Schweigen im Walde, ne? Und dann stand ich da. Ich musste aber was Geistiges bringen, ja. Und die guckten, ne? Und dann habe ich richtig gemerkt, wie der Heilige Geist mir einfach die Predigt gibt statt einer Bibelarbeit. Ich hatte ja nur Fragen eigentlich. Aber ich konnte wirklich im Fluss eine halbe Stunde was erzählen. Ich habe richtig gespürt, wie der Heilige Geist gewirkt hat und wie die Leute echt berührt waren. Und ich sage euch eins, das ist Teamarbeit gewesen, ja. Das waren eure Gebete. Also wer da mitgebetet hat, der hat da wirklich Anteil, dass da in den Leuten was bewegt worden ist. Mir haben einige gesagt, sie müssen da echt drüber nachdenken und es hat sie angerührt. Und ich wollte vielen Dank sagen und im Himmel werdet ihr sehen, was ihr alles bewirkt habt. Ne? Ihr wart mit auf der Skifreizeit, okay? Doch, doch, ein Stück weit schon. Also ich glaube, ohne Gebet wäre das jetzt nicht so gelaufen, weil ich auch wirklich viele Angriffe hatte. Gut, aber dann steigen wir jetzt in die Predigt ein. Also nochmal vielen Dank. Es macht einfach Sinn, in einer Gemeinde zu sein, die auch beten kann. Ja, das ist einfach ein Unterschied. Und so fand ich das toll, auch was Frieda gesagt hat mit dieser SV-Gruppe, dass man da auch Gebetsanliegen reinschreiben kann. Fand ich super. Super, also wir beginnen. Die Jahreslosung, ich lese sie nochmal vor. Offenbarung 21, Vers 5. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Sieben Gemeinden, ein Ruf, ich mache alles neu. Man muss es ein bisschen so denken, der Johannes hat diese sieben Gemeinden angesprochen, ja. Die Offenbarung ging an diese sieben Gemeinden. Und deswegen werde ich versuchen, mal so gewisse Parallelen aufzuzeigen, wie ging es den Gemeinden und vielleicht findet ihr euch dort wieder, wie es denen ging. Und da werde ich mal einfach die Punkte so ein bisschen aufzählen. Aber allgemein, ich sag mal, siehe, ich mache alles neu. Boah, im Augenblick kann man das nicht unbedingt empfinden, ja. Die Erde ist eher verbraucht, sag ich mal, ja. Die Ressourcen verbrauchen sich, auch wir verbrauchen viel zu viel Ressourcen. Der Ukraine-Krieg, der scheinbar nicht zu enden will, ja, der weiter und weiter geht, die wirtschaftliche Unsicherheit wächst, ja, Arbeitslosigkeit nimmt wieder zu, ist irgendwann nicht mehr selbstverständlich, einen Job zu finden. Viele Firmen hören auf oder verlegen ihre Firmen ins Ausland, weil es halt billiger ist, dort zu produzieren. Die durchschnittlichen Krankheitstage der Deutschen, die TK hat es herausgebracht, jeder bringt das für sich raus. Die TK hat er herausgefunden, also letztes Jahr, 23 Krankheitstage im Jahr ist der Durchschnitt nur. So überlegt euch das, sonst fast 5 Wochen sind die Leute krank und manche eben noch viel, viel mehr. Ja, das ist nur der Schnitt. Ja, also dass alles neu wird, viel merkt man davon im Augenblick nicht. Aber wisst ihr, trotzdem spricht Gott genau diese Hoffnung in unsere Welt hinein. Es ist keine politische Analyse, es ist auch keine vorsichtige Hoffnung, ja, vielleicht wird irgendwann es mal ein bisschen bergauf gehen. Nein, siehe, ich mache alles neu, ja, das ist eine krasse Aussage, ja, es wird alles komplett neu gemacht. Inmitten, sage ich mal, von Chaos und Schwierigkeiten ist das eine echte Hoffnung. Eine unschlagbare Hoffnung eigentlich, ja. Weil wer kann uns verheißen, selbst die Grünen können uns nicht verheißen, dass sie alles neu machen, ja. Sie werden daran scheitern, die Erde retten zu können, weil es nur einen Retter gibt, was sie leider nicht verstehen. Und deswegen sind manche, sage ich mal, Dinge, die die Grünen da so exzessiv vorantreiben, es artet ein bisschen in Religion aus, ja, dass wir da alles machen und tun und Verbrenner aus und was weiß ich nicht alles. Aber, mein Gut, das haben sie jetzt ein bisschen revidiert. Hoffentlich bleibt's dabei. Aber letztendlich kann nur Gott retten. Ein Gott, der alles neu macht. Und manchmal gibt's in unserem Leben auch Momente, ja. Unversöhntheit, Krankheit, wenn du vielleicht zum Arzt gehst und der Arzt sagt, naja, wir müssen noch mal durchchecken, wie das so ist. Aber die Hoffnung, dass Gott alles neu macht, ja, auch deinen Körper, das ist doch der Hammer. Irgendwann bist du mal wieder jung im Himmel, ja. Richtig krass, da bist du mal wie 20 wieder. Wahnsinnig tolle Hoffnung, kann dir niemand aus der Welt geben, diese Hoffnung. Aber wir wollen mal bei Johannes starten, warum Johannes diese Worte geschrieben hat. Erstmal ist es so für Johannes selber, ja, er sitzt ja nicht am Strand von Patmos mit einem Cocktail und legt die Füße hoch, ne, sondern er ist in der Verbannung. Von Johannes wird geschrieben, das ist so eine Überlieferung, das ist nicht ganz sicher, ob das die Wahrheit ist. Aber es gibt der Tertullian, hat 150 nach Christus geschrieben, dass Johannes in ein brennendes Ölfass getan wurde und nicht verbrannte. Und deswegen kam er nach Patmos. Das ist aber jetzt keine gesicherte Aussage, aber es ist gut möglich, das hat der Tertullian geschrieben und es ist relativ zeitnah 150 nach Christus und man muss sagen, alle anderen, ja, Jünger Jesu, die sind ja alle gestorben, den Märtyrertod. Nur Johannes ist übrig geblieben und Johannes konnte nicht vor der Zeit sterben, weil er die Berufung hatte, eben noch diese Evangelien zu schreiben und er hat ja auch die Johannesbriefe noch geschrieben, ziemlich spät, ja, ungefähr 95 nach Christus. Was aber gesicherte Information ist, der Domitian, der Kaiser, der war damals in Herrschaft, sage ich mal, ein Stück weit. Und ja, alle die, die dann gegen den Mainstream angelaufen sind, die hatten eben mit Problemen zu kämpfen. Die Situation der Christen war nicht so, dass eine flächendeckende, sage ich mal, Verfolgung da war, aber punktuell gab es immer wieder Probleme. Und zwar gab es diesen Kaiserkult. Es gab ganze Tempel darum, auch schon früher, nicht nur 95 nach Christus. Manche Kaiser, die haben sich richtig feiern lassen als Gott. Es wurde sogar geopfert, Fleisch geopfert, die Leute mussten niederfallen. Und wenn es dann große Feste gab, ja, dann mussten alle vor dem Kaiser eben kuschen, ja. Und die mussten sagen, der Kaiser ist der Herr, ja. Der hat sich anbeten lassen als Dominus et Deus, das heißt Herr und Gott, mein Herr und Gott. Und das mussten auch die Christen sagen. Und wer da nicht mitmachen konnte und wer wirklich Christ war, konnte da nicht mitmachen. Die haben dann wirtschaftliche Ausgrenzung erfahren, gesellschaftliche Ächtung, lokale Verhaftungen und so weiter. Also sie hatten es nicht ganz einfach. Diese 7 Gemeinden, die da angeschrieben werden, die standen unter einem gewissen Druck, ja. Und jetzt möchte ich einfach mal, und genau, in diesen Druck hinein, ja, dieser Bibelvers, siehe, ich mache alles neu. Das war einfach ein ganz großes Trostwort für die Christen damals. Und wie der Frieder schon sagt, wird für uns vielleicht auch immer aktueller, ja. Dieses Wort, siehe, ich mache alles neu, diesen Trost wirklich zu haben. Aber jetzt möchte ich diese 7 Gemeinden mal so ein bisschen vorstellen, ganz in aller Kürze. Und zwar starten wir mit Ephesus. Ephesus war eine Gemeinde, die war recht gläubig. Die waren voller Hingabe, voller Einsatz, die haben richtig Gas gegeben, ja. Die haben gute Dienste gehabt, ich weiß nicht, was sie alle gemacht haben, ja, das wird dann nicht aufgezählt. Kinderdienst, Lauftreff oder Seniorentreff, ich habe keine Ahnung, ja. Aber beschrieben wird, dass die wirklich gut drauf waren. Aber sie waren kalt im Herzen. Sie haben diese Dienste getan, aber sie haben keine echte Liebe mehr zu Gott gehabt, keine Liebe zu Christus mehr gehabt. Die erste Liebe ist erkaltet. Die haben zwar viele Dinge getan und so geht's uns manchmal. Manchmal kann es uns so gehen, ja. Wenn wir Jahrzehnte im Glauben stehen, kann das schon mal zwischendrin passieren, ja, dass das Herz ein bisschen kühler wird, ja, dass wir die Dinge mehr routiniert tun, dass unser Herz nicht mehr voll dabei ist, dass Dinge zur Pflicht werden, statt sie aus einem liebenden Herzen zu machen. Ich habe mir mal überlegt, was ist denn die erste Liebe vielleicht konkret? Was könnte das denn sein? Das ist ja nicht nur ein Gefühl. Vielleicht ist es die Freude an Jesus selber, ja, nicht an dem Werk, was ich tue. Vielleicht ist es das Staunen, ja, über das, was er am Kreuz für mich getan hat. Wieder neu zu staunen, jawohl, er hat sich da voll für mich hingegeben, so dass ich eine Fahrkarte in den Himmel habe, ja, dass Christus in mir leben kann. Es ist eben nicht nur die Nähe, nicht nur der Einsatz. Es ist das Warum, nicht nur das Was. Die erste Liebe ist nicht, was ich für Jesus tue, sondern dass ich ihn selber liebe vor allem anderen. Und vielleicht sagt Jesus dir heute, ja, wo vielleicht gehörst du ein bisschen dazu, die Liebe ist ein bisschen erkaltet, ja. Siehe, ich mache alles neu. Ich möchte dir neues Feuer ins Herz schenken, dass du ganz neu, ganz bewusst die Dinge tust, die du tust, aus Liebe zu mir, nicht aus Routine oder Pflicht. Dann kommen wir zu Smyrna. Smyrna, das ist, die war leidend, die Gemeinde. Die hat wirklich Verfolgung gehabt. Und die Verfolgung wurde auch vorausgesagt, ihr werdet verfolgt werden, aber bleibt standhaft bis zum Tod. Das steht da so wortwörtlich. Fürchtet euch nicht. Und da ist diese bekannte Story, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der Polycarp von dieser Gemeinde, also der Bischof, 23.02.155 nach Christus ist er gestorben, also den Märtyrertod. Und der Kaiser wollte, dass er auf ihn schwört, ja. Und schwöre dem Kaiser und fluche Christus, das war die Ansage. Und er sollte das nachsprechen. Aber er war Christus treu. Und er hat die Antwort geliefert, ich zitiere, 86 Jahre habe ich ihm gedient. Und er hat mir kein Unrecht getan. Wie könnte ich meinen König und Retter lästern? Und dann wurde er wirklich verbrannt. Er hat also sein Leben hingegeben. Und das, was der Friede so ein bisschen gesagt hat, wir wissen nicht, wie es weitergeht in unserer Gesellschaft. Ich staune immer so ein bisschen, ich habe euch das schon mal erzählt, da in der ARD auch, ja, die missionierenden Fußballspieler, die manchmal ihr T-Shirt hochheben. Und dann steht darauf, Jesus liebt dich, ja, oder Jesus rettet oder irgend sowas. Und das haben die in der ARD schon wirklich stark kritisiert, dass das nicht in Ordnung sei, ja, dass es Missionierung ist und. Was ich auch krass finde, jetzt der Johannes Hartl, ich weiß nicht, wer den kennt, das ist ein Katholik, ja. Also kein Charismatiker, der da, wer weiß was macht, sondern ein ganz nüchterner Katholik. Der aber eine super Lehre hat und der hat zum Beispiel immer die Mehrkonferenz jetzt im Januar auch wieder. Und da kommen, ich glaube, 10.000 Leute, also richtig viele Leute kommen da zusammen und da kommt natürlich auch Presse. Und die berichten mittlerweile so negativ über das Christentum, also ich bin echt erstaunt, ja, weil gerade bei dem Johannes Hartl hätte ich jetzt gedacht, na ja, das ist ein Katholik, ne, und der lädt auch manchmal katholische Priester ein, auch zu der Mehr. Und die ziehen das so durch den Kakao und so negativ. Ich bin mal gespannt, wie es bei uns weitergeht. Ich glaube, irgendwann brauchen wir wieder die erste Liebe, dass wir unser Ding wirklich, dass wir treu bleiben können auch, ja. Weil vielleicht wirklich auch was gegen uns kommt, dass wir Nachteile erleiden müssen. Aber es ist immer noch kein Vergleich, was wir im Augenblick haben gegenüber Nordkorea oder anderen Ländern, ne? Noch geht's uns ja gut, aber Tendenzen sind da wirklich zu sehen. Aber was ich auch sagen möchte, manchmal ist der Kampf ja auch gar nicht äußerlich, ja, sondern ich glaube, wenn du Gott dienst, dass der Feind auch gegen dich kommt. Also ich erlebe das immer mal wieder, dass so eine negative Atmosphäre kommt, wo ich merke, es ist nicht von mir. Es hat auch nichts mit meinen Handlungen zu tun, sondern es ist etwas, wo ich angegriffen werde von außerhalb. Vielleicht gerade, weil ich Gott diene. Eine Mitarbeiterin von mir mal, die hat erzählt, die hat bei der Pfadfinder bei mir mitgemacht, die hat mir erzählt, ihre erste Gemeinde war in Frankfurt und in Frankfurt hat sie Kinderdienst gemacht. Und sie hat richtig gemerkt, wie sie den Kinderdienst machte, dass da richtig so Angriffe aus der unsichtbaren Welt sind, ja, dass sie so mit negativen Gedanken zu kämpfen hat und anderen Dingen. Dann hat sie eine Weile aufgehört mit dem Dienst hat nichts gemacht in der Gemeinde, ist nur in die Gemeinde gegangen, da hat das aufgehört mit diesen Angriffen. Dann kam sie zu mir nach Hütten und hat mit mir Pfadfinderarbeit aufgebaut dort. Und da hat sie gemerkt, wie sie wirklich wieder gemerkt hat, wie da Angriffe einfach aus der unsichtbaren Welt auch kommen. Und das ist auch ein gewisses Leiden, da wirklich hinzustehen und da Gottes Wort zu ergreifen, was gegenzusetzen, sich dann nicht von irgendwelchen Gefühlen leiten zu lassen, sondern sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen und seinem Wort, was uns immer wieder Durchblick und Wahrheit schenken möchte. Und da hinein spricht eben der Johannes in diese Gemeinde, die da verfolgt wird: Siehe, ich mache alles neu. Ich werde dir innere Überwinderkraft geben. Wisst ihr, das Neue hat angefangen mit Christus, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Dort hat er eine gewisse Überwinderkraft freigesetzt, ja, weil er überwunden hat. Und das neue Leben hat mit Christus angefangen, mit seiner Auferstehung. Natürlich, vollendet werden wir erst im Himmel sein. Aber hier auf der Erde können wir jetzt schon das Neue ergreifen. Es ist was Übernatürliches. Und dann kommen wir zu Pergamon. Pergamon wird gelobt, weil sie standhaft sind, ja. Aber sie sind kompromissbereit. Sie duldeten einfach Irrlehren und diese Irrlehren haben zur Unzucht geführt. Und mich hat es ein bisschen an die heutige Zeit erinnert, ja. Das, was heute da so modern ist, führt letztendlich ja zur Unzucht. Und manches kriegen wir gar nicht mit, was da abgeht. Ich habe jetzt mitgekriegt bei uns an der Ecke, wo ich herkomme, ein Haus, da treffen sich mehrere Paare, um gemeinsam ins Bett zu gehen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was da alle läuft. Und auch dieses Gleichgeschlechtliche und mehrere Partner. Und es ist ein Chaos im Augenblick bei uns, was so auch von der Regierung gefördert wird. Und man darf ja schier nichts sagen und man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, sage ich euch auch. Weil auf der einen Seite ist es ja so, wir wollen auch die, die eben queer sind, wir wollen sie ja auch gewinnen fürs Evangelium. Also irgendwo müssen wir sie auch erstmal annehmen, erstmal lieben und ihnen die Liebe Christi bringen. Aber die andere Seite ist immer, wo ist dann die Grenze, sage ich mal. Ich habe jetzt in Schwäbisch Hall eine Gemeinde kennengelernt. Die haben halt ein gleichgeschlechtliches Paar am Büchertisch angestellt. Ich weiß es nicht, inwieweit, wo müssen wir da die Grenze ziehen? Das sind riesige Fragen, die da auf uns zukommen, die uns als Gemeinde vielleicht auch irgendwann mehr und mehr beschäftigen. Ich glaube, man muss im Einzelfall entscheiden, darüber beten, um Gottes Willen ringen. Und auf der anderen Seite werde ich gelehrt, hier auch vom SV, die Selbstmordrate unter den Leuten, die eben, sage ich mal, queer sind und nicht mehr in ihrer normalen, geborenen Sexualität sind, dass die Selbstmordrate wesentlich höher ist. Also man muss auch sehr sensibel mit den Leuten umgehen. Ja, das sind Themen, wo wir auch gucken müssen, wo gehen wir Kompromisse ein, aber wo sagt das Wort Gottes erst auch die Grenze, ne? Ja. Und die andere Seite ist, um mal zu uns auch zu kommen, wo gehen wir Kompromisse ein, ja? Das sind jetzt nicht unbedingt Kompromisse, dass wir ins andere Geschlecht wollen. Das hoffentlich nicht. Aber selbst wenn es bei dir so ist, ich kenne auch Christen, die diesen Kampf haben. Also es gibt Leute, die haben den Kampf schon von früh Kindheit an, dass sie das Empfinden haben, sie müssen ins andere Geschlecht. Also für manche ist es ein echter Kampf auch. Es ist auch nicht immer nur so ganz einfach. Es ist nicht nur von der Regierung gefördert, aber es wird leider gefördert, ja, so dass da mehr Leute in dieses Queere reingehen, als eigentlich nötig wäre. Und mehr Leute damit auch Probleme haben. Aber vielleicht halten wir auch manchmal Überzeugungen zurück, wo wir für Christus einfach hinstehen sollten, ja. Wo wir einfach auch jemandem mal das Evangelium ein Stück weit weitergeben, so dass wir uns da auch outen. Vielleicht ist die Bibel manchmal auch nur ein Trostbuch für uns. Und wir haben aber nicht mehr die Maßstäbe der Bibel. Vielleicht hast du Jesus als Retter, ja, du weißt, du bist gerettet, aber vielleicht ist er nicht mehr richtig dein Herr. Du, sag ich mal, ringst nicht mehr um den Willen Gottes, was ist denn jetzt dran? Sondern du lässt dich vielleicht von Verletzungen leiten oder führen oder nur von dem, was Menschenmeinung ist. Siehe, ich mache alles neu. Ich möchte dich kompromisslos machen, sodass du auf mich hörst. Ich möchte dein Herz neu machen. Das spricht er zu der Gemeinde in Pergamon. Dann kommt Thyatira, das würde ich auslassen, weil das ist ähnlich, und würde zu Sardes springen. Bei Sardes war es so, mehr Sein als Schein. Es war ein frommer Schein, aber viel geistlich Totes. Vielleicht hatten sie ein super tolles Gebäude, Ich weiß es nicht. Aber irgendwo waren sie innerlich erstarrt. Sie waren ein Stück weit tot. Sie waren müde, leer, routiniert. Sie waren irgendwo christlich, aber nicht mehr richtig am Ball. Mir hat mal ein Missionar erzählt, der in Afrika viele Gemeinden gegründet hat. Der hat mir erzählt, ja, in Afrika ist es so, es gibt schon Leute, die richtig, richtig brennen für Gott, aber es gibt auch viele, die wollen sich Bischof nennen lassen, um des Wortes willen, um der Ehre willen, aber das Herz ist gar nicht mehr richtig bei der Sache. Geistig läuft gar nicht mehr viel. Oder die heben manchmal die Hände und klatschen und singen, aber das Herz ist woanders. Und manchmal geht es uns vielleicht ja auch ein Stück weit, dass wir ja sonntags in Gottesdienst gehen oder dass wir Bibel lesen und gar nichts mehr erwarten von Gott, sondern wir gehen dahin, weil man halt hingeht. Und wir lesen Bibel, weil man lesen soll. Oder unsere Gebetszeit, wir haken das ein bisschen ab, geschafft. Aber genau da hinein spricht der Johannes. Ah ja, aber hier gibt's auch noch was. Das fand ich auch wichtig. Stärke, was im Begriff ist zu sterben. Also Johannes sagt, stärke das, ja. Es ist ihm wichtig zu sagen, er gibt nicht auf, er gibt die Hoffnung nicht auf. Stärke das, siehe, ich mache alles neu, ja. Und diesen Vers kann man sich dann immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Jesus möchte das neu machen bei der Gemeinde. Und dann gab's Philadelphia. Das war eine richtig krasse Gemeinde. Die waren zwar schwach, die Bibel sagt, die hatten nur eine kleine Kraft, ja. Aber die waren treu. Und da hat Jesus nur Lob für diese Gemeinde. Und ich sag dir, wenn du vielleicht kleine Dinge tust, die kein Mensch sieht, du bekommst auch keinen Applaus, niemand klopft dir auf die Schulter, vielleicht putzt du hier den Raum, ja, irgendjemand muss das ja auch machen. Und keiner sieht das, niemand weiß, dass du das machst, ja, oder das große Gros weiß es nicht. Und Jesus verspricht ihnen da wirklich, dass sie eine Säule im Himmel sein werden. Da, wo du treu warst und nur eine kleine Kraft hast, wo wir vielleicht auch nur eine kleine Gemeinde sind, aber wo wir treu sind, belohnt Gott das total. Und Gott sieht uns. Gott sieht dich, wo du im Kleinen treu bist und das tust, was er dir aufs Herz gelegt hat. Und er sagte, siehe, ich mache alles neu. In der zukünftigen Welt wirst du eine besondere Rolle haben. Du wirst eine besondere Ehre, einen besonderen Lohn haben. Du wirst zu einer Säule sein, so steht es da, in seinem Reich. Und eine Säule ist etwas Tragendes. Das ist jemand, der wirklich Autorität hat, der was zu sagen hat, der wirklich eine wichtige Position im Himmel hat. Also was wir für ihn tun, das wird belohnt, weil Gott lässt sich da nicht lumpen. Vor allen Dingen, wenn du da wenig Aufmerksamkeit hast, das ist nochmal was ganz Besonderes. Und dann haben wir da Laodicea. Das ist jetzt das komplette Gegenteil, ja. Die waren lau und selbstgenügsam, sage ich mal. Und da kommt dieser krasse Satz, ich weiß nicht, das stolpert ihr wahrscheinlich auch immer wieder drüber. Weil ihr weder kalt noch heiß seid, speie ich euch aus meinem Mund aus. Also das ist schon ein krasser Satz, oder? Also das lässt einen schon ein bisschen erschaudern. Aber man muss dazu sagen, ich vermute, die waren halt satt, sag ich mal. Die haben geglaubt, ja, sie haben alles, sie brauchen nichts mehr. Ich meine, die Gefahr ist auch in unseren westlichen Ländern, Kühlschrank ist gefüllt, Konto vielleicht auch gefüllt, du bist gesund und du brauchst nichts mehr. Und vor allen Dingen das Geistige, du brauchst nichts mehr, du weißt schon alles und es ist alles klar, brauchst eigentlich auch Gott nicht mehr, bist nicht mehr abhängig von Gott. Und ich glaube, die haben keinen Hunger mehr gehabt, ja. Die haben keinen Hunger mehr nach Gott gehabt, nach dem Heiligen Geist gehabt. Die waren einfach selbstzufrieden und haben gemeint, sie brauchen auch niemanden mehr, der sie belehrt, ja. Sie haben auch keine Predigt, nichts mehr nötig. Und da, in diese Situation, spricht Jesus letztendlich rein. Und wisst ihr was? Jesus gibt diese Gemeinde nicht auf. Der Satz klingt zwar hier hart, ich speie dich aus, aber das ist eine Warnung. Und da kommt dieser Bibelvers rein, dieser ganz bekannte, Johannes 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mein Klopfen hört und mir aufmacht, zu dem komme ich hinein und halte mit ihm das Mahl. Versteht ihr? Jesus klopft an ihre Herzen. Er ringt um ihre Herzen, dass sie sich wieder neu bewegen lassen von seiner Liebe. Dass sie wieder neu merken, jawohl, sie brauchen Gott, ja, und sie brauchen Neues, ja, und sie sind abhängig von ihm. Und er ringt um sie. Und da ist dieser bekannte Vers hineingesprochen, den man oft auch den Ungläubigen weitergibt, ja, siehe, ich stehe vor der Tür. Jesus gibt uns niemals auf, ja. Er ringt um unsere Herzen und das ist echt was Schönes. Siehe, ich mache alles neu. Und dann möchte ich dazu noch was sagen. Ich habe das vorhin auch schon mal ein bisschen angesprochen bei einer Gemeinde. Es geht um Überwinden. Und das ist ein Vers in der ganzen Offenbarung, der kommt 17 Mal vor, dieses Wort in irgendeiner Form, Überwinder sein, ja. Es geht darum, Dinge zu überwinden. Wer überwindet, der wird dies alles erben. Und das ist ein Schlüsselwort in der Offenbarung. Wie gesagt, 17 Mal kommt es vor. Wer überwindet, der wird dies alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und die Grundlage für das Ganze ist, Christus hat überwunden am Kreuz. Es ist also kein Leistungsprogramm, ja, kein Heldentum, sondern es geht darum, an Christus dran zu bleiben. Ja, und dann ist auch egal, wie oft du fällst, es ist egal, was für ein Druck da ist, was für eine Müdigkeit, welche Verführung oder wo du dich auch verführen hast lassen. Es spielt keine Rolle, ja, sondern es geht darum, dran zu bleiben. Und dann werden wir Überwinder, weil Christus nämlich überwunden hat. Siehe, ich mache alles neu, gilt nicht denen, die perfekt sind, sondern es gilt denen, die dranbleiben. Ja, was bedeutet neu bei Gott? Es heißt nicht ein bisschen repariert, es heißt auch nicht, wir basteln so ein bisschen an der Erde, dass sie ein bisschen besser wird, ja. So vielleicht mit Sekundenkleber und Verbrenner aus und so. Nein, es gibt eine Neuschöpfung, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Keine Tränen, kein Schmerz, keine Nacht, kein Tod mehr. Wow. Eine gigantische Zukunft erwartet uns, eine vollkommene. Und das ist echt der Hammer. Aber, wie ich euch vorhin schon erklärt habe, es fängt jetzt schon an. Auch wenn wir jetzt noch mit Herausforderungen und, sage ich mal, einer alternden Erde, einen alternden Körper auch zu tun haben. Da gibt es einen interessanten Vers in 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und jetzt kommt's. Siehe, da habt ihr wieder dieses Wort siehe. Siehe, Neues ist geworden. Ja, jetzt schon hat das Neue angefangen. Das hat Paulus in die Realität der Menschen damals, die damals gelebt haben, gesprochen. Er möchte dir eine neue Identität geben. Deine Identität sind nicht deine Fehler, die du tust. Deswegen kann man immer nach vorne schauen, ja, auf Christus schauen. Er gibt dir ein neues Herz. Paulus geht so weit, dass er sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ja? Das ist meine Substanz, das ist meine Identität. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich aus Glauben an den, der sich für mich hingegeben hat. Also das, was wir falsch machen, das Fleisch steht ja für Sünde, für Fehler, die wir gemacht haben. Das ist kein Problem, ja, weil Christus am Kreuz das getragen hat, meine Fehler. Ich darf in dieser Identität, in diesem neuen Leben jetzt schon. Also wir müssen uns nicht neu machen, sondern wir lassen uns erneuern, indem wir an ihm glauben. Neu werden ist ein Geschenk, nicht ein Projekt. Ja, drei Wege zum Schluss, wie wir neu werden können, indem wir hinschauen. Es heißt siehe. Siehe heißt, ich tu meinen Blick auf etwas richten, ja. Siehe auf Christus. Nicht auf mich, auf meine Herausforderungen, sondern ich schaue auf ihn. Nicht auf das Alte, auf das Schwere. Nicht auf die Verletzung, sondern ich schaue auf ihn. Und dann Punkt 2, indem ich loslasse. Ich lasse die Verletzungen los. Ja, ich kann vergeben. die vielleicht falsche Gewohnheiten loslassen, einen Stolz loslassen, eine Angst, vielleicht einen Plan, der nicht Gottes Plan ist. Loslassen ist nicht Schwäche, sondern es ist Vertrauen. Und drei ist, Punkt drei, indem wir Gott wirken lassen. Indem wir einfach beten, Herr, ich kann es nicht, aber mache du neu. Gott hat keine Angst vor unseren Baustellen. Er sieht das, was wir noch nicht sind. Ja, er hat einen visionären Blick von uns. Er sieht uns schon vollkommen, obwohl wir vielleicht in der Realität natürlich nicht vollkommen sind. Und da hinein spricht er, siehe, ich mache alles neu. Und das ist eine ganz tolle Zusage für die Zukunft, aber auch für das Hier und Jetzt. Und damit möchte ich abschließen. Siehe, ich mache alles neu. Und ich möchte einen ganz kurzen Raum geben, wo du einfach mal den Heiligen Geist fragen kannst, wo ist dein konkreter Punkt, wo möchte Gott dir etwas Neues schenken?